Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Der Schauspieler Udo Kier trägt ja so einige Beinamen, unser Mann in Hollywood zum Beispiel oder auch König der Nebenrollen. In rund 250 Filmen hat Udo Kier mitgewirkt. Heute wird er 75 Jahre alt. Wir gratulieren und wiederholen ein Gespräch, das ich vor ein paar Jahren mit ihm auf der Berlinale geführt habe.
Ich bin auch gerne hier, aber unser Mann in Hollywood hört sich immer so ganz eigenartig an. Es gibt ganz viele Männer in Hollywood, die da leben und auch Schauspieler, ganz viele. Und ich arbeite trotzdem die meiste Zeit noch in Deutschland oder Wien oder Irland, irgendwo in Europa. Ich bin in Amerika, ich habe Sonne sehr gerne und da gibt es ganz viel Sonne und freue mich aber auch jetzt hier in Berlin den Schnee zu sehen, ist auch mal was anderes. Ja, mir geht's gut, ich sehe viele Kollegen von mir, die ich lange nicht gesehen habe, wie gestern Abend. Manche erkenne ich nicht mehr und dann redet man über andere Leute und dann sagen die, ach, der ist auch schon tot. Ja, es ist halt so, wenn man älter wird. Ich bin 70 geworden am 14. Oktober und dann denkt man auch mal ein bisschen über das Leben nach, wenn man 70 wird.
Aber unser Mann in Hollywood, das ist schon so ein Beiname, den Sie tragen. Als ich einer Freundin erzählt habe, dass ich Sie interviewen darf, sagte sie sofort, wow, unser Mann in Hollywood. Man kann es natürlich auch ein bisschen eleganter formulieren und sagen, Sie gelten als Deutschlands erfolgreichster Schauspieler in den USA.
Ich weiß es nicht, wie das zustande kam mit dem unser Mann.
Vielleicht wegen der über 200 Filme, in denen Sie bisher mitgespielt haben.
Das könnte ja sein, ja. 200 Filme hört sich immer so an. Ich habe, davon sind 100 schlecht, 50 sind okay und 50 sind gut. Hm. Ich glaube, wenn man sagen kann, ich habe in meinem Leben 50 gute Filme gemacht, also normalerweise sind es immer nur 2 oder 3. Steht dann immer noch so dahinter dem Namen, die Filme, die mal gedreht hatten, die erfolgreich waren, 2001 oder so. Da sind ja auch Filme bei, wie Armageddon oder auch bei Lars von Trier, wo ich nur einen Tag gearbeitet habe. Aber immerhin, ich bin im Film drin. Aber 200 hört sich auch gespenstisch an.
Ja. Was ja bei Ihnen auffällt, ich wüsste jetzt keinen anderen Schauspieler, der wirklich alles gemacht hat. Also von Trash über Blockbuster.
Kein Porno. Und also
die Geschichte der O ist zumindest ein
Porno,
Soft.
Das ist ein intellektueller
Porno.
Genau wie Nymphomania, das ist doch nicht so schlimm.
Naja, dann gab es ja noch diese Videos mit Madonna und das Sexbuch. Okay, also das nennen wir jetzt nicht Porno, sondern Kunst.
Erotisch. Erotika.
Aber trotzdem alles eben von der Geschichte der O bis zu Melancholia, Lars von Trier, Blockbuster, Arthouse, mit Andy Warhol gearbeitet.
Pamela Anderson.
Mit Pamela Anderson, Nicole Kidman auch. Also wir könnten jetzt hier wahrscheinlich eine halbe Stunde lang nur Namen aufzählen.
Aber ich hätte alle da stehen sollen, die Namen.
Ich habe mich gefragt, häufig legen sich ja Künstler ein bisschen fest auf einen Genre, auf eine Richtung. Warum haben Sie das alles gemacht?
Ja, dazu muss man ja sagen, ich mache das ja nicht, sondern ich werde ja von irgendwelchen Leuten angesprochen, die ich treffe, wie zum Beispiel Gus van Sant habe ich in Berlin hier auf dem Festival vor 25 Jahren irgendwann getroffen und er sagte, ich mache einen Film mit Keanu Reeves und River Phoenix und es gibt eine Rolle von einem Hans, das möchte ich dir anbieten. Oder ich war in Mannheim auf einem Festival, war Lars von Trier und wir haben uns kennengelernt und dann rief der Lars mich irgendwann an und sagte, wasch dir nicht mehr die Haare, rasier dich nicht mehr und komm in einem Monat vorbei. Ich muss dich als Wikingerkönig verkaufen und du siehst ja überhaupt nicht aus wie ein Wikinger. Sah ich aber dann auch, also schmutzig und unrasiert dahingefahren. Das haben wir den ersten Film mit der zusammengedreht.
Streng riechen dann vielleicht auch.
Ja, ich bin da Business Class geflogen, dachten, es ist ein neues Parfum vielleicht. Dann war ich in Berlin, kam in eine Bar, es gibt hier ein Café, ein Restaurant Florian und kam da rein, war kein Platz frei, aber ein Platz frei und das war, ich wusste nicht, wer das war, es war Tilda Swinton und Christoph Schlingensief und ich habe mich dazugesetzt und nach haben wir uns kennengelernt, da waren wir irgendwie, weil es so laut war, unter dem Tisch, es war wie so ein Ballett von Pina Bausch, konnte man nur die Schuhe sehen, die sich so bewegten. Und haben uns die Hand geschüttelt und haben gesagt, wir machen einen Film zusammen. Und dann entstand 3 Wochen später Egomania, wo sich der Christoph verschuldet hat mit diesem Film, musste dann bei der Lindenstraße als Aufnahmeleiter arbeiten. Das war auch eine Strafe. Und naja, und so ist das halt immer gewesen. Ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt. Sitzt im Flugzeug, sitzt ein Mann neben mir und wir kommen ins Gespräch, weil ich Angst habe zu fliegen. Und dann sagte der, wie alle Amerikaner, die fragen ja sofort, what do you do? Und dann sagte, ich bin Schauspieler, hatte aber als Schauspieler sagte auch schon das Foto in der Hand, in meiner Tasche und zeigt ihm das Foto. Und dann war er noch unsicher. Und dann schrieb der, sagte, give me your number und schrieb dann meine Telefonnummer in seinen amerikanischen Pass auf die letzte Seite. Es waren keine anderen Nummern da, es war so nicht. Dann dachte ich, habe gesagt, what are you doing? Und sagte ich, I'm the director for Andy Warhol. So kam dann, und dann rief er mich auch nach ein paar Wochen an und sagte, ich mache einen kleinen Film für Carlo Ponti, Frankenstein, und ich habe eine kleine in 3D. Ich habe eine kleine Rolle für dich. Und dann habe ich gesagt, was spiele ich denn? Also war gut, das hat der Frankenstein. Und ja, so. Also heute reden alle über 3D. Ich habe schon 1973 3D gedreht. Also ist gar nicht so neu alles.
Und nach dem Frankenstein dann noch den Dracula. Sie haben viel Glück gehabt, sagen Sie, aber Sie haben ja auch diese Rollen alle angenommen. Oder lehnen Sie auch mal was ab? Oder sind Sie so neugierig auf alles?
Ich stand ja nicht Schlange und haben mir Rollen angeboten. Das war doch wunderbar. Und es ist doch wunderbar, als Schauspieler auch Figuren zu spielen oder darzustellen, die nicht existierten, wie Vampire. Wir kennen alle Vampire. Und Dracula kommt zum Beispiel aus Rumänien. Es war ein reicher Mann. Das Schloss gibt es noch. Und der ganz böse war, wenn die Leute nicht den Hut zogen und ihn gegrüßt haben, wurden die mit dem Nagel am Kopf festgeschlagen. Und so über die Jahre hat sich dann dieser Vampirismus entwickelt und ist doch schön.
Naja, aber Sie haben auch Rollen gespielt von Menschen, die es gab. Hitler zum Beispiel.
Ja, aber nur in der Komödie. Also das ist auch ein Unterschied. Ich werde Hitler auch jetzt in Berlin nochmal spielen, sehr wahrscheinlich bei Iron Sky Nummer 2. Und in der Komödie...
Moment, der Wolfgang Kortzfleisch, der ist doch gestorben in Iron Sky.
Nein, ich bin nur getreten worden ins Gesicht. Ich bin noch nicht gestorben. Der hat eine kleine Schaltung in der Tasche, der wird wach und erkennt die Situation und beamt sich auf den Mond. Das ist doch gar kein Problem heutzutage, ob man stirbt oder nicht.
Auf jeden Fall hören wir schon an dieser Auswahl, Frankenstein, Dracula, Hitler, das sind ja häufig die Bösewichter, ja,
es ist doch
für die
viel,
sie besetzt werden.
Es macht
werden.
Doch viel, viel mehr Spaß, das Böse zu spielen, weil die Leute sagen zu mir, kommen manchmal Frauen auf mich zu und sagen, you are so evil, aber die sagen das als wie ein Orgasmus und das ist doch wunderbar, wenn es den Leuten gefällt. Das Gute interessiert doch niemand.
Also romantischer Liebhaber?
Ach ja, aus dem Alter bin ich ja nun raus. Also das ist ja pervers. Aber das habe ich auch gespielt in der Geschichte der O. Dieser erotische Film, kein Porno. Da war ich ja jung und fotogen und ja, die O.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, ein Gespräch mit dem Schauspieler Udo Kier, der sehr häufig mit dem Regisseur Lars von Trier gearbeitet hat. Als ich mich mit Udo Kier 2015 auf der Berlinale unterhielt, habe ich ihn gefragt, was verbindet Sie mit Lars von Trier?
Ich bin Patenonkel von seinem ersten Kind, die Agnes, die ist jetzt mittlerweile, glaube ich, 23. Daher weiß ich, wie lange ich mit ihm arbeite, weil die Frau schwanger war und das Kind wurde geboren. Daher bin ich Familienmitglied. Und wenn er dann Filme, ich kriege das Drehbuch immer so am Anfang, und wie zum Beispiel Nymphomania, das habe ich dann mit großer Freude gelesen und wusste nicht, welche Rolle ich mir raussuche. Und dann habe ich mir eine kleine Rolle rausgesucht. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, wo ich einen Kellner spiele, weil Shia LaBeouf der Dame sagt, sie soll die kleinen Löffelchen sich irgendwo reinschieben, was sie dann auch macht. Und ich komme zum Tisch und sage dann als Kellner, did I forget to bring you the spoons? I'm very sorry. Das Publikum lacht laut, weil jeder vom Publikum weiß ja, wo die Löffel sind. Nur ich nicht. Und dann bringe ich neue Löffel und dann helfe ich ihr zum Schluss, nachdem sie die Rechnung bezahlt haben, in den Mantel. Und dann fallen alle die Löffel auf die Erde. Und dann stehe ich nur und gucke. Und ich fand die Rolle sehr gut. Es ist ja nicht immer das Hauptrollen oder es ist zwar schön. Ich habe gerade eine Serie gedreht, die in Deutschland auch erscheinen wird, mit David Chalko in Wien, ein Achtteiler. Mit Sunny Melles spielt meine Frau, Nora von Wahlstätten spielt meine Tochter und zwei Söhne habe ich, so ein Imperium. Und das ist so die größte Rolle, die ich in Deutschland über die Jahre gespielt habe. Also es ist ja nicht nur so Vampire oder so. Und mit Lars ist es zum Beispiel so, dass auch Kleinigkeiten, zum Beispiel in Melancholia, gibt es, wenn er den gesehen hat, gibt es, der Lars sagte, vor allen natürlich, vor den Kollegen, ich möchte, dass du jetzt durch den Raum gehst und willst die Kirstin nicht mehr sehen, weil sie dir alles versaut hat mit der Hochzeitsplanung. Und dann sagte er, was würdest du denn da machen? Und dann habe ich kurz überlegt und habe gesagt, ich würde meine Hand vors Gesicht halten. Über diese kleine Bewegung wurde am nächsten Tag geschrieben. The Guardian in London haben mich auf die Besetzungsliste, ihre Wunschliste für einen Oscar in der Nebenrolle gesetzt. Es sind immer Kleinigkeiten. Ich suche mir immer bei Filmen, wie zum Beispiel, als noch ein kleines Beispiel, bei Keyhole mit Guy Madden, wo ich mitspiele. Und dann gibt es einen Film mit Isabella Rossellini, wo ich den Raum verlasse. Und dann habe ich gesagt, wie, ich gehe jetzt einfach und sage nichts mehr und weg. Ja, sagt er, ja. Und dann sagte ich, darf ich denn etwas sagen? Und sagte er, ja, was willst du denn sagen? Sagt, pass, keine Angst, ich drehe mich jetzt nicht um zur Kamera und gebe einen großen Spruch. Und dann sagt er, was denn? Dann habe ich kurz überlegt und es war eine wunderschöne Tapete. Und da bin ich rausgegangen und in der Bewegung habe ich die Tapete angefasst und habe nur gesagt, nice wallpaper. Und bin gegangen. Als die Premiere in Paris war, kamen Leute auf mich zu und sagten, nice wallpaper. Es sind immer die kleinen Sachen, es sind nie die großen. Die Engländer sind ja die Meister in solchen Sachen. Die fangen am Kamin an mit dem Rücken zur Kamera und reden, ganz wichtig. Und dann drehen sie sich um und gucken auf den Boden, sind immer noch, plötzlich sind sie da.
Nochmal zurück zu Lars von Trier, mit dem Sie ja so gerne arbeiten. Was ja erstmal erstaunt, denn eigentlich ist er ja bekannt als ein tyrannischer Regisseur. Also es gibt ja so manche Schauspielerinnen, die gesagt haben, mit dem nie wieder.
Jörg zum Beispiel. Ist doch toll, wenn Björk sagt, nie wieder, kriegt aber die Goldene Palme in Cannes für ihre Leistung, die er aus ihr herausgeholt hat. Also der Lars ist ein ganz lieber Mensch, er mag keine Schauspieler und das finde ich hervorragend.
Aber er mag Udo Kier.
Ja, aber erzähle ich mal kurz die Geschichte. Als wir uns kennenlernten und er sagte, wasch dir die Haare nicht mehr, komm dahin, spielte ich den König, der Wikinger, den Mann von Medea. Und da kam der erste Drehtag, ich hatte also mein Pferd neben mir stehen, zwei so große Hunde, ein Kettenhemd und natürlich das, was ich hatte. Er mag keine Schminke, also einfach Dreck ins Gesicht. Ich sollte mir so die Hände waschen in so einer braunen Brühe unter der Erde. Und dann habe ich das gespielt und mir die Hände gewaschen. Und da sagte er, stop, stop. Und da war ich aber leicht irritiert. Und er sagte, I forgot we have a star. Don't act. Ja, und seit der Zeit, und dann sagte er, sei nur ein be just a tired king. Weil ich spielte ja den König. Und seit der Zeit, in allen Filmen habe ich nie mehr gefragt, wie soll ich es machen, sondern einfach gespielt. Wenn es ihm nicht gefällt, dann muss er mir sagen, wie. Dafür ist er der Regisseur. Ich habe ein wunderbares Verhältnis. Die Leute mit ihm, also die Leute, die nicht mit ihm klarkommen, das ist, weiß ich nicht, was das ist. Aber er sagt, dass jedem sein Lieblingswort ist, wirklich zu den Leuten zu sagen, don't act. Er hat mir auch gesagt, du hast ein Pferd, das Symbol der Männlichkeit, du hast zwei Riesendoggen, du hast ein Kettenhemd an. Oder es gibt Situationen auch mit Björk, wo ich den Arzt spiele, wo sie dann reinkommt und mir das Geld gibt, weil sie erkennt, dass ihr Sohn die gleiche Augenkrankheit hat und fast blind wird. Und er hat es geschrieben und dann hat er die Kamera auch geführt und dann haben wir das gespielt und dann hat er gesagt, I don't like it. Dann sage ich, but you did write it, so sagt er, improvise. Und dann habe ich die Björk angeguckt, die so in ihrer Konzentration, weil ich konnte noch nicht mal sagen, I like your music. Die war so weg. Irgendwann, dann habe ich gesagt, ist es okay for you, Björk? Hat sie nur gesagt, so. War auch Musik. Und dann haben wir, sagte, you both don't like America, you both Czechoslovakian, and you realize that your son, and you give him the money. Und dann habe ich mit ihr haben wir improvisiert und hat er gesagt, der Lars, ein Take, danke, du kannst nach Hause fahren, ich habe, was ich brauche. Ich habe mir abgewöhnt, ich habe zum Beispiel einen Film gemacht mit Oskar Röhler und da ich ihn sehr lange kannte, der hat mal mit Schlingensief zusammengearbeitet, hatte ich viele Fragen. Dann habe ich morgens, wenn ich ankam am Dreh, gesagt, oh, ich habe da eine Idee. Ich habe gestern, da war der wirklich so nervös und dann habe ich dann aufgehört zu fragen, dann ging es wunderbar. Ich frage keinen Regisseur mehr, ich habe da eine Idee. Jeder hat auch Ideen.
Sondern macht. Man macht dann einfach.
Man macht es und wenn es nicht gefällt, muss es korrigiert werden. Aber nicht bei mir, von mir, sondern muss man mir sagen, wie es machen soll.
Ist ja umso erstaunlicher, Sie haben ja nie Schauspielunterricht genommen.
Woher wissen Sie das denn?
Haben Sie in Interviews erzählt.
Ah ja?
Mhm. Ah, ja. Jetzt ist Zeit jetzt für, eine neue,
muss man das auch
für eine neue Version.
Da muss man das aber auch dann weiterführen, diesen Satz. Ich war nie aber in der Schauspielschule, wurde aber Professor in Braunschweig, wo ich unterrichtete Theorie zur Schauspielkunst.
Ja, das ist
also,
ja
das ist ich habe gelernt.
Der zweite Schritt.
Ich lerne immer noch. Ich sehe sehr gut, also nicht scharf, sondern ich sehe alles und fühle alles und lerne. Und ich habe von Anfang an, ich hatte das Glück in den ersten Filmen so mit Herbert Lom, der ist schon lange tot, Hexen bis aufs Blut gequält. Es war ein schöner Film. Der wurde die Kinokarte mit der Kotztüte verkauft. Die heute sehr teuer ist am Internet. $300, eine Kotztüte.
Unbenutzt, und, hoffentlich.
Bitte?
Hoffentlich unbenutzt.
Ja, sicher. Aber ja, nun ja. Von daher, ich habe immer aufgepasst. Aufgepasst, die Leute beobachtet. Und der erste Regisseur, der war so wunderbar, der hat mir einen Trick gesagt. Ich hatte Angst, wirklich Angst, mit Herbert Lom, so gegenüber, Großaufnahme, Großaufnahme. Da hat er gesagt, nimm doch einfach eine Münze. Ich gebe dir jetzt eine Goldmünze und du schaust auf die Münze und versuchst das zu lesen. Und wenn der dann antwortet, wenn du dem antworten musst, dann nimmst du die weg und antwortest, dann guckst du wieder auf die Münze. Habe ich gemacht, war ein guter Effekt.
Und Sie haben ja auch was Richtiges gelernt, nämlich eine Lehre zum Großhandelskaufmann
gemacht. Das wissen
Sie auch,
Mama. Ja, ich bin ja nun,
Was so, man sich so ganz schwer vorstellen kann, wenn man jetzt Udo Kier erlebt. Jettet durch die Welt, dreht einen Film nach dem anderen und Großhandelskaufmann klingt so nach einem ganz anderen Lebensentwurf.
Nein, da muss man dazu sagen, kurz ist einzeln nicht so interessant, aber es hört sich immer gut an, wenn man im Mikrofon sitzt und sagt, wir sind sehr arm gewesen. Es hört sich immer ganz toll an. Ich lebe in Hollywood, aber wir sind so arm gewesen. Waren wir so wirklich mit kaltem Wasser groß geworden und ich bin so eine Schrankbett-Generation. Ich habe im Schrankbett gewohnt, also Vorhang wegziehen, Bett runter und so. Und da war dieser Drang, wegzugehen und wir hatten auch kein Geld. Ich konnte auch nicht irgendwie aufs Gymnasium oder irgendwas. Und habe dann auf Wunsch meiner Mutter eine kaufmännische Lehre gemacht. Das war im Nachhinein die totale Zeitverschwendung. Jung und gut aussehen und 3 Jahre im Büro sitzen. Das war furchtbar. Naja, ich habe es aber gemacht und dann hatte ich aber auch davon die Nase voll. Ich wollte weg von Deutschland, bin dann zu der Firma Ford ans Fließband gegangen und wurde ich bezahlt nach Leistung und nicht nach Alter und bin dann nach England gegangen. Also diese kaufmännische Lehre habe ich zur Liebe meiner Mutter gemacht.
Dann sind Sie nach London gegangen als junger Mann. Ich meine, das war bundesdeutsche Nachkriegszeit, damals war das ja sehr ungewöhnlich. Und es war ja auch sehr mutig. Sind Sie einfach so und gesagt, Sachen gepackt und jetzt versuche ich mal mein Glück?
Das war ja eine Zeit, die man, wie viele hier, sich gar nicht vorstellen können. Das war ja, ich bin ja nun wirklich Ende des Krieges geboren. Es war noch Krieg und lag auch direkt unter Trümmern. Meine Mutter, Vater habe ich nie gekannt. Und meine Mutter hat nun, da der Vater nicht da war, die ganze Liebe auf diesen kleinen 2 Stunden war ich alt. Und die Krankenschwester hat dann die ganzen Kinder gesammelt und es kam Angriff. Und meine Mutter hat mir erzählt, sie hat das durch die Glasscheibe gesehen, hat diese Krankenschwester sich über die ganzen Kinder geworfen, alle tot. Sie auch natürlich, die Krankenschwester, alles Blut, Blut, überall Blut. Und meine Mutter hatte Glück, dass ihr Bett in der Ecke stand und hat dann mit einer Hand mich festgehalten und mit der anderen Hand ein Loch gegraben. Und ich stelle mir das immer bildlich vor. So Trümmer und dann so eine weiße Hand, die winkt und irgendwelche kleinen Geräusche. Und da wurden wir ausgegraben. Das war die dritte Stunde in meinem Leben. wurde ich ausgegraben. Und das hatte auch so, wenn man so aus einfachen Verhältnissen kommt, hat man auch so einen Drang, da rauszukommen. Und das war für mich dann London. Hab dann gejobbt, alles Mögliche gemacht und dann bin ich auf der Oxford Street in die Schule gegangen, habe mich von den anderen Deutschen ferngehalten, weil ich wollte ja Englisch lernen und nicht Deutsch. Und ja, so ging das und dann wurde ich ja wirklich, das hört sich ja komisch an, aber ich wurde wirklich auf der Straße entdeckt.
Wegen ihres fabelhaften Aussehens.
Ja, ja. Ich war mir schon meines Aussehens bewusst, wenn Männer und Frauen stehen bleiben, dann muss ja irgendein Grund dafür sein. Und dann war das so, dann habe ich zugesagt, dieser Film hieß, war mein erster Film, der hieß Road to Saint-Tropez, ich spiele einen Gigolo und wurde in Saint-Tropez in Südfrankreich gedreht und ich hatte überhaupt keine Ahnung, woher auch. Und dann, die waren aber sehr lieb zu mir, die haben alle meine Aufnahmen von ganz weit weg gemacht und ich dachte, warum sind die so weit weg? Und habe nur immer geguckt, wo ist denn, warum sind die denn so weit da hinten? Was ich aber nicht wusste, dass sie ein Objektiv drin hatten. Ich war so groß auf der Leinwand in Cinemascope. Ja, dann kam dieser Film raus bei der Fox. Dann schrieb man das neue Gesicht des Kinos, der schönste Mann und so. Ja, und dann ging es los.
Und die berühmten Augen, da ging es damit los.
Aber nicht sagen jetzt, dass sie gut sind. Ich bin 70, das ist pervers. Wenn jetzt jemand sagt, ich mag deine Augen, ja, gut. Die waren schon mal leuchtender und grüner. Das kommt ja mit dem Alter. Ja.
Es gibt einen Film über Udo Kier, Artaholic, in dem wir Udo Kier nicht als Schauspieler, sondern als großen Kunstliebhaber und Kunstsammler kennenlernen. Wir sehen dort einen vergnügten Udo Kier, der zu den verschiedensten Künstlern, Museen und Galerien reist. Über diesen Film und über die Kunst habe ich mit Udo Kier im Februar 2015 auf der Berlinale gesprochen.
Also als ich in Paris anfing zu drehen später, fand ich immer diese Hotelkunst so furchtbar, diese Fotos oder so. Und habe dann mir kleine Arbeiten gekauft von Magritte oder Man Ray oder Giacometti, um mein Zimmer zu dekorieren, weil ich brauchte was Schönes. Ich wollte nicht so irgendwie so ein blödes Foto da hängen haben. Und ich habe über die Jahre durch Andy Warhol, durch Joseph Beuys, die ich alle kannte, oder Sigmar Polke war ein Freund von mir, und die haben mir Sachen geschenkt. Oder ich habe irgendeine Performance im Museum gemacht, im Käfig gesessen und irgendwas erzählt über Blut. Blut, das ist auch in meinem Körper überall. Und wenn die Körperadern platzen, muss man sterben, ist man tot. Ein Text von Werner Schröter. Ich habe das gesammelt, ich habe noch nie etwas verkauft. Wenn ich mit berühmten Leuten arbeite, wie Robert Mapplethorpe oder so, dann kriege ich auch ein Geschenk. Ich hatte Freude bei dem Film, weil es gab ja kein Drehbuch in dem Sinne. Es war ja meine Geschichten. Wenn ich denn vor diesen 20 Bildern im Blau von Elizabeth Taylor Porträts vorbeigehe und die Geschichte erzähle, wie ich Elizabeth Taylor, das war, als ich ganz jung war, ins Kino ging, das war für mich die schönste Frau. Und ich war auf einer Veranstaltung in Basel, es gab ja mal diese, oder gibt es immer noch diese Kunstmesse in Basel. Ich saß mit Künstlern, ich fand das so langweilig, weil es dauerte so lange, bis das Essen kam. Dann habe ich gesagt, nach 3 Gläser Rotwein, ich gehe jetzt zu Elisabeth Taylor und gebe dir einen Kuss. Da haben die alle gesagt, das machst du nie. Da, ja, 3 Gläser, das vierte kam. Die Rose wurde aus der Tischdekoration rausgerissen, bin ich aufgestanden und dahin gegangen. Bodyguards sprangen auf und habe ich ihr einen Kuss gegeben und habe gesagt, you are so beautiful. Bin wieder gegangen. Ich kann aber sagen, ich habe Elisabeth Taylor geküsst. Mm. Das ist doch wunderbar. Und dieser Film zum Beispiel gibt es ja da auch, ich weiß nicht, wer von euch gesehen hat diesen Film. Dann, ich wollte es gibt einen Maler, der sehr berühmt ist, Per Kirkeby in Dänemark, der berühmteste eigentlich von Dänemark. Und den wollte ich besuchen und der wurde krank. Dann habe ich den Lars von Trier angerufen und habe gesagt, kannst du mir nicht helfen? Da sagte er, ich rede im Moment nicht. Sag ich, ja, Film, nicht reden. Ach, sag ich, ist doch gut. Ich komme dich besuchen, du liest deine Zeitung 5 Minuten, ich lese meine und dann stehe ich auf und gehe. Sagte er, okay, das können wir machen. Haben wir auch gemeinsam einen ganz schönen Moment, weil man liest ja nicht mit jedem Zeitung.
Ja, das ist eine nette Szene. Da sitzen Sie mit Lars von Trier an einem Tisch und jeder blättert immer nur so in den Zeitungen, guckt mal ein bisschen irritiert zum anderen. Und ansonsten wird tatsächlich nichts gesagt. Und es gibt so eine ganze Reihe von lustigen, so ironischen Szenen. Zum Beispiel auch eine, da liegen Sie auf einer Couch, sozusagen auf einer Psychoanalytiker-Couch, ja. Genau in der Städelschule. Und der Nikolaus Hirsch, der damalige Rektor der Städelschule, sitzt auf dem Therapeutenstuhl hinter Ihnen. Und es wird die Diagnose gestellt, Sie seien kunstsüchtig. Stimmt das?
Süchtig, also... Nein, süchtig bin ich nicht. Wenn ich süchtig wäre, würde ich mein Auto verkaufen und mir dafür ein Blatt von Beuys kaufen. Das wäre Sucht, dass ich alles weggebe, nur um das zu haben. Na, ich liebe schöne Sachen und Kunst ist etwas, man kann Kunst auch nicht erklären. Deswegen auch diesen meinem Film, wenn ihr nicht gesehen habt und sehen wollt. Ich bin kein Kunsthistoriker, der jetzt plötzlich über Francis Bacon irgendwas sagt, sondern einfach, ich kann es nicht erklären. Ich habe Sachen, zum Beispiel bei mir, ich wohne in einer ehemaligen Bücherei in Palm Springs, weil ich den Platz brauchte. Und da hängen Sachen von Tapiez oder Arnulf Reiner, das ist einfach nur so, entweder mit dem Daumen, wie auch immer, so einfach so auf dem Blatt. Das kann alles sein. Ich möchte jetzt nicht sagen, was es wirklich sein könnte, aber das ist doch wunderbar. Weil ich habe ja nichts bei mir in der Wohnung für andere Leute, das ist ja meine Wohnung und ich muss mich ja gut fühlen, ich muss das verstehen. Ich sehe, ich gehe manchmal mit Freunden ins Museum und sehe Sachen, die die nicht sehen. Das heißt, guck mal da unten, da ist doch so ein Gesicht und ein Mund auf. Da sage ich, wo? Da sehen die nicht. Wenn es so ist, dann liebe ich Kunst, ja.
Ja, und nicht nur, Sie sammeln offenbar ja nicht nur Kunst, sondern auch Künstler, also in dem Sinne von Künstlerfreundschaften. Sie kennen ja unglaublich viele Künstler und Sie sind auch mit vielen befreundet.
Ja, das Köln, wo ich ja geboren bin, Köln war jahrelang so die wichtigste. Da gab es einmal im Jahr eine Messe und dann lebte auch Richter, Polke, Beuys. Die lebten auch wirklich in Köln oder Düsseldorf in der Umgebung. Und früher war das anders. Dann zum Beispiel für die Künstler, wenn der Beuys eine Ausstellung hatte in Paris, sind wir alle nach Paris gefahren.
In diesem Film Artaholic erzählen Sie auch, und das sehen wir auch, dass Sie immer, wenn Sie in Ihrer Heimatstadt Köln sind, dass Sie dann zuerst in den Dom gehen, zwei Kerzen anzünden, eine für die toten Freunde, eine für die lebenden Freunde, und dann bekreuzigen Sie sich. Das hat mich gewundert. Sind Sie gläubiger Katholik?
Ja, aber das ist die alte Zeit. Ich war auch Messdiener, weil ich auch etwas von dem Weihrauch. Das war meine Lieblingsbeschäftigung im Hochamt, dieses Weihrauch, mich zu betäuben und dem Priester Wein und Wasser über die Finger schütten und das war alles. Und dieser rote, lange Rock und so, das war alles so Wahnsinn. Und es war, wenn man so arm war wie ich, dann war das so, man ließ sich davon beeindrucken, von der Kirche. Nicht nur die schönen.
Großes Kino.
Nicht nur die schönen Fenster, ja. Und dann war mir das nicht mehr genug. Dann wurde ich auch noch Vorsänger und Vorbeter. Ich durfte dann auch in einem V im Chor stehen und unten singen. Oh, du mein Volk, was tat ich dir? Durfte ich auch noch. Oder auf dem Balkon sein, durch heilbringende Anordnung gemahnt und durch göttliche Belehrung eingeleitet, wagen wir zu sprechen. Das habe ich auch noch gemacht. Ja, alles. Ich wollte immer nach vorne. Das war im Chor, habe ich gesagt, ich kann da nicht da oben, nee. Musste ich gut sein, dass ich dann nach vorne durfte. Ich wollte auch nur in der Kirche im Hochamt dienen. Man sagt ja Messdiener, man dient der Kirche. Also ich wollte nur im Hochamt, wenn man dann auch Violett trug und es war alles schöne Farben und ja so.
2015 hat der Schauspieler Udo Kier den Special Teddy Award der Berlinale erhalten, also einen Queer Award. Ich habe ihn damals gefragt, was ihm dieser Preis bedeutet.
Also ich wollte immer schon Bären haben und als in dem ersten Jahrzehnt gab es sowas nicht. Ich würde auch über den Bären reden, weil die wenigsten wissen ja, wo der Name Teddybär eigentlich herkommt, weil der wurde nicht nur von der Firma Steiff 1902 irgendwie so verkauft, sondern dann kamen Amerikaner und der Präsident in Amerika war zu der Zeit Teddy Roosevelt und dann hieß der plötzlich Teddy Bear. Und ich freue mich, den Bären zu kriegen. Ist doch wunderbar. Wenn man älter wird, kriegt man dann so die Preise. Und bei mir stehen die alle im Badezimmer, weil ich denke, irgendwann müssen meine Gäste ja auch mal aufs Klo. Und dann kommen sie zurück und sagen, das wusste ich ja gar nicht. Ach, mach doch nicht. Ach, und der Hauptpreis steht dann immer, wenn die Herren auf die Toilette müssen, dass sie gerade ausgucken, dann sehen sie irgendeinen Preis. Da wird der Bär sehr wahrscheinlich auch für ein paar Wochen stehen. Und hier bin ich auch froh, dass ich in die Familie aufgenommen werde. Tilda Swinton hat ihn, John Hurt hat ihn, Joe D'Alessandro hat ihn, Werner Schröter, alles Leute, Elfie Mikesch, alles Leute, mit denen ich gearbeitet habe. Also bin ich jetzt auch so das letzte Kettenglied bisher in dieser Reihe und das finde ich sehr gut. Ich finde auch gut, dass es dieses Festival auch, diese Schiene auch gibt, weil das ist, ich war wirklich schockiert. Ein Freund hat mir ein E-Mail geschickt zum Beispiel, Mitte Januar, also gerade, hat man versucht, ein Gesetz zu erlassen in Amerika, wo sich ein Arzt oder ein Lehrer oder irgendein Boss sich weigern kann, aus moralischen und religiösen Gründen einen Homosexuellen zu behandeln. Und das in Amerika 2015, das ist unwahrscheinlich. Das heißt, der ist Notarzt, es wird jemand schwer verletzt und dann sagt er, nö, mache ich nicht. Und deswegen ist dieses Festival, diese Schiene gut, dass Leute auch eine Stimme bekommen, dass Leute auch, ich meine, ich gehe gerne auf Festivals, wo sieht man kommerziell denn einen indischen lesbischen Film? Das siehst du auch nur auf dem Festival und denkst wie, ach so ist das, die wurde schon versprochen dem Mann und jetzt hat die eine Freundin und der Skandal in dieser Familie. Und dafür, man sieht Filme, die man normalerweise nicht sehen würde und das unterstütze ich voll und ganz.
Sie haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, Sie haben viel Glück gehabt in Ihrem Leben und in Ihrem Berufsleben auch. Das klingt so dankbar und zufrieden. Sind Sie das?
Ach, dankbar bin ich auf jeden Fall, das ist ja klar. Aber zufrieden weiß ich auch noch nicht. Ich habe noch nicht alles gemacht. Es gibt auch noch Sachen. Ich bin zufrieden, wenn ich mit meinen Hunden telefoniere, weil da lachen immer alle. Ich rufe einen Freund an, der auf die Hunde aufpasst. Dann sage ich, gib mir mal die Greta und dann spreche ich mit Greta. Hallo Greta. Und dann sage ich, wackelst du mit dem Schwanz? Ja, okay, nächster Hund. Ist doch egal. Zufrieden. Doch, ich bin schon zufrieden, aber unzufrieden bin ich nicht, aber ich bin auch nicht zufrieden. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Zufrieden wäre ich, wenn jetzt gerade das Telefon da hinten schellt und David Lynch anruft und sagt, ich mache Twin Peaks wieder, ich habe eine Rolle für dich. Da wäre ich ganz zufrieden heute. Aber ich würde mich auch bemühen, der macht wirklich Twin Peaks noch einmal. Weiß nicht, ob das so gut ist. Aber Glück habe ich gehabt, dass ich wirklich mit zwei Filmen, mit Wim Wenders, mit Werner Herzog, Fassbinder kennengelernt. Der war 15,5. Ich war 16 in einer Arbeiterkneipe in Köln. So eine richtige Arbeiterkneipe, wo wirklich alles verkehrte. Lastkraftwagenfahrer, die ersten Transvestiten, also alles war da. Und wenn jemand, da kriegte auch schon mal jemand Bier ins Gesicht geschüttet, wenn irgendwas nicht stimmte. Und da haben wir uns kennengelernt und das Leben aufgesaugt.
Rainer Werner Fassbinder und Sie, der Schöne und das Biest.
So ungefähr, ja. Also schön war der nie.
Nee, aber Sie.
Aber, ja, interessant. Aber hatte wirklich fettiges Haar und war auch nicht so ganz schlank, aber interessant. Interessant und es war eine schöne Ergänzung. Ich kann mir das heute mal vorstellen, wenn man so ein Bild sieht an der Bar, wo er und ich stehen. Ja, auf wen die geguckt haben, ist ja wohl klar. Da brauchen wir ja gar nicht drüber zu reden.
Udo Kier, seit fast 50 Jahren Filme, über 200 Filme sind es geworden, davon immerhin 50 gute.
Jahre.
Was kommt als nächstes?
Ja, kommt nochmal jetzt Iron Sky Nummer 2, wo ich in der Erde lebe mit Dinosauriern und Adolf Hitler, auch nochmal ein bisschen so wie Peter Sellers, total drüber. Szenen mit Stalin und der Präsidentin von Amerika. Geil, Mann, ich weiß es nicht. Wenn man so viel gemacht hat und ist ja nicht so, ich leide ja keinen Hunger, überlege ich, was ich mache, weil die Zeit ist die Sünde und die Zeit ist für mich wichtiger als alles andere. Wenn ich dann mit meinem Hund spazieren gehe und ich habe eine kleine Ranch und die Palmen schneide und bewässere und pflanze, dann bin ich so glücklich, wenn dann so ein Salamander so einen Tropfen Wasser trinkt und so. Das macht mich viel glücklicher, als wenn man so viele Filme gemacht hat und immer wieder diese Künstlichkeit und diese viele Menschen, die so arrogant sind, weil sie Schauspieler sind und viel Theater machen und dann spielst du mit denen, da kommt gar nichts, weil sie ihre ganze Kraft weggegeben haben im Starsein. Der Wohnwagen ist nicht groß genug. Der Wohnwagen hat nicht die richtige Temperatur. Dann will man Blumen auch im Wohnwagen haben. Dann muss eine Flasche Wein auch nur da stehen, nur zum Angucken. Also so, dann denkst du, Gottes Willen, was kommt denn gleich? Dann gehst du mit denen ins Studio, da kommt nichts. Denkst du, ah, Kraft schon weggegeben mit den Blumen und so, ja, wunderbar.
Na. Trotzdem werden sie mit den Filmen sicher nicht aufhören. Ich wünsche viel Erfolg und weiterhin viel Glück dabei. Und danke. Danke für den Besuch hier.
Das Gespräch mit Udo Kier haben wir im Februar 2015 auf der Berlinale aufgezeichnet und heute noch einmal gesendet, denn heute wird Udo Kier 75 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch.